Der Hund muss darauf vorbereitet werden. Er muss das lernen, dass das nicht gefährlich ist. Wer also erst an Silvester damit anfängt, der ist leider zu spät dran, ja.
Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Wege in deine Mitte. In der heutigen Episode möchte ich noch einmal die Hundethematik aufgreifen, nämlich das Braunrauschen für Hunde. In der Episode 32 meines Podcasts, da habe ich das Thema das erste Mal vorgestellt. Da ging es um meine Sichtweise als Audioexperte. Da habe ich dir einfach durch meine Augen dieses Thema vorgestellt. In der letzten Episode, da ging es dann um die positiven Erfahrungen, die viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer letztes Silvester mit meinem Braunrauschen gemacht haben. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es natürlich auch ein paar Leute gab, bei denen es nicht geklappt hat. Und da hat sich natürlich bei mir auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass es bei manchen funktioniert hat, bei anderen aber nicht? Und vor allen Dingen ist es so, dass sich eine sehr, sehr große Hunde-Community jetzt gebildet hat auf meinen Social-Media-Kanälen, die mir folgen, die meine Inhalte sich anschauen und denen ich schon auch ein bisschen Hunde-Expertenwissen gerne präsentieren würde, was ich aber einfach selber nicht kann, weil ich einfach nur ein Audio-Experte bin. Und da lag es für mich sehr, sehr nahe, eben eine Hunde-Expertin in meinen Podcast einzuladen, um mit ihr eben über diese ganzen Themen und Fragen zu sprechen, die ich selber nicht beantworten kann. Die Expertin, die ich mir für diese Podcast-Episode eingeladen habe, das ist Katharina Valentin von JoyDogs. Sie ist Hundecoach, Hundeexpertin und bildet sogar auch aus. Im Interview verrät Katharina, was gegen Feuerwerksangst bei Hunden hilft, was braunes Rauschen kann und was es nicht kann. Und dafür gibt sie eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand und räumt dabei auch mit dem Mythos auf, dass Eierlikör Hunden an Silvester helfen soll. Falls es trotz dieser großen Menge an Hundefachwissen noch Fragen gibt, die unbeantwortet bleiben, dann habt ihr im Dezember die Chance, Katharina Valentin persönlich Fragen zu stellen. Dann werde ich nämlich mit ihr ein Live-Event veranstalten, wo ihr eben Fragen stellen könnt und sie beantwortet diese Fragen eben als Hundeexpertin. Der genaue Termin, der steht noch nicht fest, aber wenn ihr mir eine E-Mail an info@dominik-braun.net schreibt oder mir in meinen sozialen Medien folgt, dann werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wenn das Ganze konkreter wird und ich auch wirklich ein Datum habe, das ich euch nennen kann. So, damit genug des Vorworts. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Interview. Einen schönen guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen, Dominik.
So, meine erste Frage an dich. Das braune Rauschen schien ja ein sehr großer Erfolg für mich zu sein, aber ich möchte das Ganze natürlich auch sehr differenziert betrachten und auch durchaus kritische Stimmen erlauben. Ist das braune Rauschen deiner Meinung nach die ultimative Lösung für alle Hunde an Silvester?
Eine interessante Frage. Also das braune Rauschen an sich ist erstmal kein Wundermittel, aber es ist ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug, wenn man es eben richtig einsetzt. Braunes Rauschen kann Hunden helfen, Feuerwerksgeräusche erstmal zu überlagern oder akustisch zu dämpfen auch. Und es schafft auch eine gleichmäßige Geräuschkulisse, die vielen Hunden ein sehr angenehmes Gefühl gibt. Tatsächlich ist es Teil der sogenannten konditionierten Entspannung. Das ist eine therapeutische Maßnahme, die Hunden hilft, auch dann in die Ruhe zu finden, wenn um sie herum viel passiert. Richtig aufgebaut kann das braune Rauschen nicht nur an Silvester unterstützen, sondern auch in Alltagssituationen wie bei Besuch, beim Autofahren, im Urlaub oder auch beim Alleinebleiben. Je nachdem, wo die Herausforderungen mit dem Hund eben dann so liegen. Wichtig ist eben der Aufbau. Einfach das braune Rauschen einzuschalten und zu hoffen, dass es hilft, funktioniert meistens nicht so gut. Der Hund muss vorher gelernt haben, das Geräusch mit Entspannung zu verknüpfen. Das heißt, man muss es üben. Außerdem mögen nicht alle Hunde das gleiche Klangbild. Manche empfinden braunes Rauschen als sehr angenehm. Andere reagieren besser auf leise Musik, plätscherndes Wasser oder auch Kaminfeuergeräusche. Also man muss sich etwas ausprobieren mit seinem eigenen Hund. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und es lohnt sich aber natürlich, das braune Rauschen innerhalb der konditionierten Entspannung mit dem Hund auszuprobieren, zu üben. Ja, und gut aufzubauen für den Hund.
Ja, also kleine Randnotiz jetzt an der Stelle, weil du schon auch andere Sounds erwähnt hast. Ich habe eine Playlist auch auf YouTube gestartet, wo man gerne auch mit kommentieren darf und Anregungen beisteuern darf, wo ich eben Sounds sammel, zu denen Hunden entspannen können. Genau, ja. Das nur als kleine Randnotiz, falls die Hörerinnen und Hörer da mal reinhören möchten. In Bezug auf das braune Rauschen für Hunde gibt es so zwei Fachbegriffe. Der eine ist Desensibilisierung und der andere ist Habituation. Und offensichtlicherweise bedeuten die nicht das Gleiche. Das heißt, die Frage ist, worin liegt der Unterschied? Und könntest du diese beiden Begriffe unseren Hörerinnen und Hörern erklären?
Ja, klar, sehr gerne. Das ist auch total wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, weil es auch gerne mal verwechselt wird. Beide Begriffe klingen erstmal ähnlich vom Training her, sind aber zwei unterschiedliche Lernprozesse. Die Habituation bedeutet im Grunde eine Gewöhnung. Also, dass ein Hund lernt, einen Reiz als unwichtig einzustufen, weil nichts Bedeutendes darauf folgt. Also wenn zum Beispiel der Kühlschrank anspringt oder draußen regelmäßig ein Auto vorbeifährt, reagiert der Hund einfach irgendwann gar nicht mehr, weil er verstanden hat, das gehört einfach zum Alltag dazu. Das passiert immer wieder, aber danach passiert nichts Gefährliches. Also ich muss auf diesen Reiz nicht reagieren. Es ist also eine Art passives Lernen durch einfache Wiederholung. Das Nervensystem gewöhnt sich einfach an einen Reiz. Die Desensibilisierung hingegen ist ein gezielter therapeutischer Prozess. Das heißt, hier wird mit Absicht an einem Reiz gearbeitet, der Angst oder auch Stress beim Hund entsprechend auslöst. Zum Beispiel an Feuerwerksgeräuschen. Dann wird das eben so präsentiert, also diese Knallgeräusche des Feuerwerks werden so präsentiert, dass der Hund das Geräusch zwar wahrnimmt, aber noch ruhig bleiben kann. Und dann wird dieser Reiz, also die Geräusche, Schritt für Schritt gesteigert und oft kombiniert mit etwas Positivem. Das kann Futter sein, das kann Spiel sein, das kann aber auch Entspannung sein, also Entspannungssignale, wie die konditionierte Entspannung zum Beispiel, helfen auch dabei. Also man kann die Desensibilisierung auch mit dem braunen Rauschen kombinieren zum Beispiel. Das heißt, Ziel ist es, dass der Hund lernt, ich kann das aushalten, ich bin sicher. Das ist also aktives, begleitendes Lernen, während Habituation von ganz allein passiert.
Ja, also ich glaube, daraus wird schon sehr, sehr deutlich, dass es nicht funktioniert oder die Chancen sehr, sehr gering sind, wenn man sagt, es ist jetzt Silvester, genau jetzt schalte ich das braune Rauschen an und hoffe, dass es funktioniert, oder?
Genau, das funktioniert eben nicht. Der Hund muss darauf vorbereitet werden, er muss das lernen, dass das nicht gefährlich ist. Wer also erst an Silvester damit anfängt, der ist leider zu spät dran, ja.
Was auch eine sehr, sehr häufige Frage ist in Bezug auf das braune Rauschen, da habe ich selbst auch schon ein kleines Short-Video produziert, um die Antwort sozusagen zu geben, ist die Lautstärke. Also natürlich sagt man, es darf nicht zu laut, nicht zu leise sein, sonst funktioniert die Wirkung nicht. Wie würdest du definieren, wie findet man die perfekte Lautstärke für das braune Rauschen? Und dann auch die Frage, in welchen Situationen sollte man es denn überhaupt abspielen? Hast du vielleicht so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung? Das wäre super cool.
Ja, also das funktioniert ja ein bisschen ähnlich wie bei Menschen, der bei bestimmter Musik automatisch ruhiger wird, weil er sie immer in entspannten Momenten hört. Also das Ziel ist ja immer, dass der Hund das braune Rauschen mit Sicherheit, Ruhe und Wohlbefinden verknüpft, ganz klar. Und damit das wirklich gut klappt, sollte man eben so vorgehen, dass man zuerst in einer wirklich sehr, sehr ruhigen und sehr vertrauten Umgebung beginnt. Und dabei wird das braune Rauschen ganz leise eingeschaltet, also so, dass es erstmal kaum auffällt. Wichtig ist, dass der Hund dabei wirklich entspannt ist. Er kann dösen, er kann gerade am Kuscheln sein oder kann auch was kauen, je nachdem. Also auch kauen baut ja Stress ab und deswegen wirklich sehr, sehr leise damit starten. Wenn der Hund dabei ruhig bleibt, wenn alles in Ordnung für ihn ist, kann man die Lautstärke nach und nach immer leicht erhöhen. Zeigt der Hund hingegen irgendwelche Stresssignale, also aufmerksames Lauschen, dass die Ohren so nach oben gehen und der Hund so guckt, oh, wo kommt das Geräusch her? Oder Anspannung, irgendeine Art von Unruhe, dann ist das zu laut und der Aufbau war eben dann zu schnell. Sobald aber der Hund verstanden hat, dieses Geräusch bedeutet Entspannung, da passiert nichts, das kommt immer wieder, kann man das Rauschen auch in anderen Situationen dann gezielt nutzen. Also wenn er das wirklich verstanden hat mit der Entspannung, dann kann man es an Silvester einsetzen, beim Autofahren, bei Besuch, im Urlaub und so weiter. Wichtig ist immer, das braune Rauschen wirklich vorher einzusetzen. Wenn Angst oder Stress schon da ist, bringt es nichts mehr. Dann zerstört man sich dieses wertvolle Signal, diesen wertvollen Reiz der Entspannung. Also wenn der Hund schon in der Angst ist, dann nicht das braune Rauschen einsetzen, sondern auch an Silvester gilt, wirklich frühzeitig damit anfangen.
Ja, also bedeutet im Umkehrschluss wirklich auch, wenn der Hund in der Angst ist, dann ist es sogar eher kontraproduktiv, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
Das kommt drauf an, auf welchem Stresslevel der Hund ist. Also wir Hundetrainer, wir haben meistens so eine Skala von 1 bis 10. Und wir gucken eben, wann ist der Hund noch ansprechbar, wann reagiert er noch, wann kann er Signale noch aufnehmen. Das ist meistens in so einem Bereich von 1 bis 4. Das ist noch so ein Bereich, wo der Hund zwar in Stress oder in Angst ist, aber wo er noch wirklich erreichbar ist für den Menschen. Dann kann man solche Signale auch noch einsetzen. Dann kann man das braune Rauschen einschalten, wenn es gut antrainiert ist und der Hund hat die Chance, durch dieses braune Rauschen in die Entspannung zu kommen. Ist der Hund aber in völliger Panik, wird er auf dieses Signal, auf diesen Reiz nicht mehr reagieren. Da ist der Hund auch nicht mehr ansprechbar, nimmt meistens kein Futter, er ist wirklich dann komplett aus der Welt erstmal raus und ist wirklich in so einem Fluchtmodus. Da erreicht man den Hund einfach nicht mehr. Auch nicht durchs braune Rauschen. Also man muss wirklich gucken, dass man den Zeitpunkt erwischt, wo der Hund sagt, oh, jetzt ist es aber irgendwie doof für mich, die Situation, dass man da noch ansetzt, um ihn damit beruhigen zu können.
Du hast jetzt ja sehr viele Symptome auch beschrieben, also wie sich äußern kann, dass sich der Hund unwohl fühlt. Gibt es denn Zeichen, woran man ganz konkret erkennen kann, dass dein Hund unter, oder mein Hund, wie auch immer jetzt die Perspektive, unter Feuerwerksangst leidet und die Empfehlungen, die du bisher gegeben hast oder das braune Rauschen einzuschalten, macht das überhaupt Sinn für Hunde, die gar nicht unter Feuerwerksangst leiden oder sollte man das braune Rauschen da eher einfach weglassen?
Also das braune Rauschen kann man tatsächlich immer aufbauen. Ich empfehle die konditionierte Entspannung in Kombination mit dem braunen Rauschen oder anderen entspannten Signalen immer. Bei jedem Hund tatsächlich, weil es immer zu Situationen kommen kann, wo der Hund einfach in die Entspannung kommen sollte, auch mal beim Tierarzt oder sowas. Die konditionierte Entspannung hilft dir in ganz, ganz vielen Situationen, nicht nur bei Feuerwerksangst. Deswegen empfehle ich in meinem Training immer, bau das auf. Vor allem auch, weil viele Hunde von sich aus sehr, sehr schwer in die Entspannung heutzutage kommen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Unsere Hunde sind halt heute... Also heutzutage durch sehr, sehr viel Lärm, viele Reize, viel Hektik, etwas höher im Stress als Hunde vor 50 Jahren, sage ich mal, wo halt noch alles ein bisschen leiser und entspannter war, unsere Welt, auf dem Hof zumindest. Ne? Deshalb konditionierte Entspannung ist für jeden Hund wirklich ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Also braunes Rauschen kann man immer aufbauen. Würde ich von Welpe an machen, mit jedem Hund. Feuerwerksangst kann sich natürlich bei Hunden sehr unterschiedlich zeigen. Das reicht von ganz, ganz sichtbarer Unruhe wie Zittern, Hecheln, Winseln oder ständige Aufmerksamkeit, dass der Hund so überwachsam ist und in der Wohnung oder im Haus rumläuft und gar nicht mehr zur Ruhe kommt, bis hin zu kompletten Rückzug, also dass sie sich verstecken irgendwie unter der Couch oder unter irgendein Regal oder sowas. Es kann aber auch sein, dass der Hund erstarrt, also so einfriert und sich einfach gar nicht mehr bewegt vor lauter Angst. Oder es kommt auch teilweise zu schweren Panikreaktionen. Manche Hunde versuchen, wie gesagt, zu fliehen. Andere verstecken sich. Es ist komplett unterschiedlich und man muss immer individuell auf seinen Hund gucken, um das auch nicht zu übersehen. Es gibt Hunde, die hecheln einfach nur. Die sitzen da, speichern und hecheln und bewegen sich sonst eigentlich gar nicht. Auch das ist ein Anzeichen von großem Stress. Also der Hund muss nicht immer winseln, bellen und jaulen, um zu zeigen, wie schlecht es ihm geht. Viele Hunde kommunizieren das sehr, sehr leise. Es muss aber trotzdem gesehen werden. Die gute Nachricht ist, dass es einige Dinge gibt, die den Hund sehr helfen können an Silvester oder bei allgemein Angst und Stress. Das heißt zum Beispiel eine sichere Rückzugszone, frühzeitiges Training, habe ich vorhin schon mal gesagt, na, das braune Rauschen nicht erst an Silvester anschalten, sondern wirklich vorher aufbauen, in Kombination mit der konditionierten Entspannung und ganz, ganz wichtig bei Hunden, die sehr leicht in Stress oder in Angst fallen, ist Selbstbewusstseinsförderung und gezielte Begleitung. Also sie helfen auch Hunde, die bislang keine Probleme, keine Auffälligkeiten zeigen. Das gilt eigentlich für jeden Hund. Also konditionierte Entspannung, ein Rückzugsort, nicht der Liegeplatz, sondern wirklich ein Rückzugsort für den Hund, den er freiwillig aufsuchen darf, wo er nicht hingeschickt wird, wo er sich sicher fühlt. Und Selbstbewusstseinsförderung, das ist wirklich, baut präventiv Resilienz auf, quasi beim Hund. Und das ist sowieso ganz, ganz wichtig, immer. Das bedeutet also, wer seinem Hund Strategien beibringt, wie wenn du Stress hast, darfst du deine Höhle aufsuchen. Da bist du sicher, da fühlt sich der Hund auch völlig sicher, geschützt. Oder du hast wirklich, du schaffst genug, du kannst genug, du bist handlungsfähig. Also Talentförderung, Hobbyförderung, das Ganze ist beim Hund sehr, sehr wichtig. Also wer diese Strategien den Hund beibringen kann, verhindern, dass Angst überhaupt so groß wird. Ich habe Angst, ist normal. Jeder Hund hat mal Angst, auch jeder Mensch hat mal Angst. Man kann Angst nicht abtrainieren, aber dass sie eben in Panik ausartet oder sowas, kann man durch solche Strategien sehr gut verhindern. Hunde lernen so eben Geräusche in stressigen Situationen besser einzuordnen und entwickeln auch ein stärkeres Selbstvertrauen. In gewisser Weise ist das wie so ein Impfschutz gegen Angst, kann man fast schon sagen. Man kann nicht alles kontrollieren, aber man kann den Hund wirklich gut vorbereiten, damit er Herausforderungen gelassener meistert einfach.
Ja, total spannend. Also, weil, wie gesagt, ich bin jetzt kein Hundebesitzer und dementsprechend auch alles andere als ein Hundeexperte. Für mich ist es jetzt total spannend zu sehen, welche Parallelen da auch zum Menschen existieren. Also gerade mit der Resilienz, die du angesprochen hast. Jetzt hast du diesen Trick mit der Höhle schon erzählt auch. Also lustigerweise, ich habe eine Freundin, die hat es auch, dass sie ihren Hund an Silvester in den Kleiderschrank lässt. Und ich glaube auch nur an Silvester. Das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Was gibt es denn allgemein so für Tipps für Angsthunde an Silvester? Und damit verbunden auch die Frage, es kursiert ja auch diese Empfehlung mit dem Eierlikör. Diesen Tipp oder diese Empfehlung habe ich sehr häufig unter meinen YouTube-Kanal Kommentaren gelesen beim braunen Rauschen-Video. Mhm. Ich persönlich war da schon sehr, sehr skeptisch. Was hältst du von diesem Tipp und was sind deine Top-Tipps sozusagen?
Ja, das Ding mit dem Eierlikör, das wurde ja wirklich, wirklich lange sehr, sehr gehypt und ich war sehr, sehr schockiert darüber, weil ganz ehrlich, ich halte davon überhaupt gar nichts. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur so aus Prinzip, sondern wirklich aus der Verantwortung heraus. Wir wissen alle, was Eierlikör ist. Es ist nun mal Alkohol und es ist giftig für die Hunde, auch schon in kleinen Mengen. Und viele unterschätzen das total, weil der Hund nach einem Schluck vielleicht ruhiger wirkt. Das ist tatsächlich so. Also wenn man den Hund natürlich Eierlikör einflößt, dann wird er erstmal ruhiger. Könnte auch Baileys oder sonst was sein. Er wird, gut, Kaffeelikör ist jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, aber im Prinzip könnte es jeder Likör sein. Jeder Alkohol, der Hund würde erstmal ruhiger werden. Was aber passiert, ist keine Entspannung, sondern körperliche Betäubung. Und das ist ein klarer Unterschied, denn das Nervensystem Das wird einfach nur gedämpft, während die Angst im Inneren bleibt. Und das ist ganz, ganz entscheidend für mich. Das ist wie so eine Sedierung. Der Hund kann sich einfach nicht mehr adäquat ausdrücken. Und das ist für mich so das Gefährliche, weil er äußerlich ruhig erscheint, innerlich aber weiterhin unter enormem Stress steht.
Also im Prinzip ist es nur eine Symptomunterdrückung, aber das Problem wird ja nicht gelöst, ne?
Gar nicht, genau. Es wird ja nicht mal angegangen. Es ist einfach so eine ganz leichte Möglichkeit. Da hat der Mensch an Silvester Ruhe, der Hund leidet trotzdem. Aber halt nicht mehr sichtbar. Man sieht es halt nicht mehr als Mensch. Problem gelöst. Na, das ist wie wenn ich einen Fleck überstreiche. Na, oder weiß ich nicht. Tesafilm irgendwo draufklebe und hoffe, dass es hält. Na? Das Problem ist nicht gelöst. Und es gibt halt wirklich ganz, ganz tolle, also wir wissen ja heute unglaublich viel über Emotionen, Angst beim Hund und so weiter. Und man kann auch wirklich auf therapeutische und verhaltensbasierte Maßnahmen setzen. Also Dinge, die dem Hund wirklich helfen, Sicherheit zu empfinden an Silvester. Wie zum Beispiel die Möglichkeit mit dem Schrank. Ja, finde ich klasse, finde ich richtig gut. Weil das ist das wahrscheinlich der Ort für den Hund, wo er sich super, super sicher fühlt in diesem Moment. Wo er sich einfach aufgehoben fühlt. Und wo er so Schutz suchen kann. Und das ist doch genau das Richtige. Ja, wenn der Hund dann das Bedürfnis hat, in diesen Schrank zu gehen, man kann das ja vorbereiten, wenn man weiß, das ist Silvester so. Man kann ja ein bisschen Platz machen, ein bisschen Platz schaffen, wenn es den Hund ein bisschen gemütlich machen, die Decke reinlegen oder sowas, na, dass der Hund da sich auch wirklich sicher fühlen kann. Und dann sitzt man halt als Mensch davor mit dem Hund. Also vor dem Schrank, dass der Hund natürlich nicht allein im Schrank ist oder sowas, na, sondern dass immer noch der Mensch in der Nähe ist. Aber es gehört natürlich auch die gezielte Desensibilisierung dazu. Es gehört die konditionierte Entspannung ganz klar dazu und auch ein gutes Management. Das heißt, wie gesagt, Rückzugsorte, sichere Räume, gedämpfte Geräusche. Also wenn man Rollläden hat, sollte man die auch runterlassen und sowas. Na, dass da jetzt nicht unbedingt die Fenster aufmachen oder so, das ist dann noch ein bisschen doof für den Hund. Ja, und auch wichtig sind Menschen, die Ruhe ausstrahlen. Also die Bezugspersonen natürlich, die viel Ruhe ausstrahlen und da auch viel Geduld mitbringen. Und wenn man früh genug beginnt, kann man Hunden beibringen, dass diese Zeit auch nicht unbedingt was Bedrohliches ist, weil wir haben ja heutzutage nicht nur das Problem am 31.12. um 12 Uhr, sondern wir haben die Tage davor und wir haben die Tage danach. Und das ist natürlich heutzutage eine große Herausforderung für ganz, ganz viele Hunde. Deshalb ist es so wichtig, ich kann ja meinen Hund auch nicht 5 Tage oder 6 Tage lang mit Eierlikör zuschütten, damit er ruhig bleibt, sondern da bin ich schon wirklich für gezielte, anständige und ehrliche Trainingsmaßnahmen, die langfristig dem Hund auch helfen und auch tatsächlich wirklich helfen.
Aber genau das ist nämlich das Problem. Ich meine, das ist egal, glaube ich, wo man wohnt. Das beobachte ich ja auch hier bei mir. Feuerwerk ist nicht nur an Silvester. Natürlich hast du dann auch immer mal so Ortsfeste oder sowas, wo es mal ein Feuerwerk gibt. Aber im Prinzip, je näher man an Silvester kommt, desto früher fangen die Leute einfach an, rumzuböllern. Und das ist ja, ich weiß nicht, also Dezember ist es schon ganz schlimm. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch immer früher. Zum Teil fängt es ja auch im November dann schon an. Ich habe jetzt noch eine sehr kontroverse Frage. Was hältst du von Feuerwerksverbot allgemein an Silvestern, weil ich glaube, vielen Tieren würde es ja helfen.
Ja, also ich selbst bin kein Fan von großen Feuerwerken, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ja nicht nur die Hunde, es gibt da die Vögel, es gibt die ganzen Wildtiere, na, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es sind nicht nur Hunde betroffen, es sind Katzen betroffen und alle Tiere einfach. Na. Jedes Tier hat Angst an Silvester, ganz klar. Vor allem die eben, die es gar nicht einschätzen können. Ne? Wie gesagt, die Vögel, das ist ein ganz großes Thema. Ich finde es aber auch nicht richtig, allgemein zu sagen, wir machen das jetzt gar nicht mehr. Ich würde es richtig finden, wenn es wirklich sehr, sehr kontrolliert abläuft. Also ich bin der Meinung, allein schon umwelttechnisch, mülltechnisch, also wenn man dann mal am 1., 2., 3. Januar spazieren geht, ist ja auch wenn sich die Städte noch so Mühe geben, alles zu bereinigen, was in die Welt da sonst da wo rumliegt, ist ja unglaublich eigentlich. Und das liegt ja manchmal auch noch dann im August, oder? Na, also es ist ja wirklich, man findet ja eigentlich das ganze Jahr über Feuerwerkskörper mittlerweile irgendwo. Deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn dieser öffentliche Verkauf so nicht mehr stattfindet und man wirklich sagt, es gibt Städte, die machen Feuerwerke und das für die Allgemeinheit vielleicht, also kontrolliert, gezielt an einen Ort in einer Stadt. Ja, dann kann halt Nürnberg, München, Hamburg, was weiß ich, diese großen Städte, natürlich auch Augsburg, Ansbach, ich weiß es nicht, ja, also die Städte an sich können dann für sich entscheiden, wir machen ein Feuerwerk oder vielleicht tut sie auch eine schöne Lasershow ganz ohne Krach, ja, was natürlich noch besser wäre für alle, so ein kleines Highlight, dass man auch wieder gemeinsam Silvester feiert und sich da dann auf dem Marktplatz versammelt, wie es früher so schön war, gemeinsam runterzählt und dann eben eine schöne kurze Show hat und kein Feuerwerk, das, weiß ich nicht, 15. Dezember anfängt und Knallerei, die am 3. Januar, wenn überhaupt, aufhört. Das würde ich sehr begrüßen. Ich würde sagen, das ist eine gute Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass jeder im Einzelnen eine Rakete hochschießen muss oder 20 Raketen hochschießen muss.
Ja, ja. Also teile ich deine Meinung voll. Lustigerweise ist es genau das Konzept oder sehr, sehr ähnlich, was mir persönlich auch vorschwebt, wenn ich von einer Ideallösung reden würde. Also meine Idee würde auch so aussehen, vor allen Dingen irgendwie so einfach so diese Hotspots, nenne ich es mal, zu kreieren, wo man weiß, okay, da kann geknallt werden. Und dann weiß man aber auch, wo die Orte sind, wo eben nicht geknallt werden darf. Und alle, die eben Ruhe brauchen, können da dann mehr oder weniger hingehen. Und die, die dieses Feuerwerk wirklich brauchen, weil ich glaube, das ist ja bei vielen Sachen so, komplett verbieten kann man es nicht. Und wenn man es machen würde, würden die Leute ja trotzdem Wege finden. Also
ja, sicherlich. Na, also ich wohne hier kurz vor der Grenze zu Polen zum Beispiel. Da kann man natürlich das ganze Jahr sich gut Feuerwerkskörper besorgen. Na, da ist das ganz anders. Und da gibt es auch diese extrem lauten Pöller. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Also die sind so extrem laut, wo man wirklich denkt, irgendwas kracht gleich ein. Und die werden natürlich dann hier auch gezündet. Und das nicht nur an Silvester, sondern auch immer mal wieder im Jahr. Aber um Silvester rum natürlich extrem oft. Und das ist extrem herausfordernd. Also das ist wirklich, also man kann sich ganz verbieten. Man kommt ja ran, wenn man möchte. Ja, ist so. Und ich bin auch kein Fan zu sagen, wir verbieten es komplett. Aber ich denke schon, dass es sich lohnt, danach andere Lösungen und Möglichkeiten zu schauen, tatsächlich.
Mhm, ja, also bin ich voll auf deiner Seite. So, wo wir jetzt schon auch ein bisschen dabei waren, so diese Rückzugsorte zu finden. Es gibt einen Tipp, der geistert auch immer sehr häufig umher, wenn es darum geht, was machen Hundebesitzer an Silvester, nämlich der Flughafen, weil da ist kein Feuerwerk aus Sicherheitsgründen und die Leute mit Hund gehen halt zum Flughafen. Wie ist deine Erfahrung damit? Hast du das selbst schon mal irgendwie gemacht oder kennst du jemanden, der da Erfahrung hat?
Also ich selbst habe es mit meinem Hund noch nicht gemacht, weil mein Hund tatsächlich durch das braune Rauschen, durch die konditionierte Entspannung und Rückzugsort sehr, sehr gut vorbereitet ist auf Silvester mittlerweile. Bin aber gar nicht so abgeneigt davon und empfehle es auch. Das Ding ist, da hat sich jetzt mit der Zeit, also erstens ganz klar, um Flughafen rum wird nicht geballert. Das heißt, es ist eigentlich so die ruhigste Zone und man hat wirklich die Chance, den Hund da gut durch diese Nacht zu bringen. Zumindest durch diese eine Nacht, wo es dann extrem knallt eben. Und das Schöne ist ja, dass sich an diese Flughäfen, da jetzt ganz, ganz viele Hundemenschen das machen, da hingehen und Schutz suchen mit ihrem Hund, dass man da auch gut Silvester feiern kann. Also man ist ja nicht alleine. Also wer sich jetzt vorstellt, man hockt irgendwo in einer einsamen Halle am Flughafen und wartet auf den nächsten Tag. Ganz so ist es nicht mehr. Die Flughafenhotels sind oft voll und die Hundemenschen können natürlich auch gemeinsam feiern. Sofern der Hund natürlich gut sozialverträglich ist. Es heißt nicht, dass der Hund nicht gestresst ist. Es ist ein fremder Ort, es sind vielleicht viele Menschen. Aber selbst mit dem Outdoor und im Outdoor mit dem Hund zu sein so ein bisschen, ne, und das hilft den Hund ja schon, ne, weil es eben weg ist von der großen Knallerei. Aber wie gesagt, mit der Zeit hat sich da ja was richtig Schönes entwickelt an den meisten Flughäfen, dass man da als Hundemensch mit seinem Hund in Sicherheit ist und noch richtig, richtig schön feiern kann. Haben alle das gleiche Problem. Also das ist ja eine tolle Gemeinschaft, die dann da wartet auf den nächsten Tag sozusagen. Ja, also finde ich keine schlechte Lösung. Also wenn der Hund noch nicht so weit ist, das wirklich gut und verlässlich auszuhalten, dann ist das wirklich eine gute Lösung, den Ort zu wechseln. Es gibt auch Menschen, die fahren tief in den Wald mit ihrem Hund Ich fahre zum Beispiel mit meinem Hund, also mein Hund ist immer bei meinen Eltern, weil meine Eltern einfach auf einem kleinen Dorf leben, weit oder relativ weit weg von der nächsten Stadt, zumindest so weit, dass das Ballern erträglich ist. Und da wird auch nicht dann 10 Tage vorher und 10 Tage danach noch geknallt, sondern da ist wirklich halt Silvester und dann ist auch gut wieder. Und das auch nicht bis in die letzten Morgenstunden rein, sondern es ist wirklich sehr übersichtlich auf dem kleinen Dorf. Und da ist dann mein Hund auch also viel entspannter, wie er es hier in der Stadt sein könnte.
Ja, also zu dieser Flughafen-Thematik, mein Stichwort, das klang wirklich so schön, wie du das beschrieben hast, ist auch wirklich Community. Es klingt für mich wirklich so, ey, da an diesem einen Tag entsteht da aus einer Eigendynamik entsteht dann eine Community. Und das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an mein Video mit dem braunen Rauschen, weil dasselbe Phänomen hatte ich unter den Kommentaren an Silvester. So in der Zeit davor war das so, die Leute haben es geklickt, aber haben es kaum kommentiert und an Silvester ging es dann los. Und als die gemerkt haben, dass da noch andere Hundebesitzer kommentieren, haben die sich wirklich, in Anführungszeichen, unter den Kommentaren versammelt und haben auf die Art und Weise auch sich zusammengetan. Und das war für mich total schön, so diese Community. Man hatte das Gefühl, die Hunde-Community, die nicht am Flughafen war, sage ich mal, die hat sich digital unter diesem Video versammelt.
Ja, ganz genau. Also das ist das Schöne daran. Ne? Es entsteht halt wirklich so eine Gemeinschaft. Alle haben dieselbe Herausforderung an diesem Tag. Ja, warum nicht? Also finde ich absolut klasse. Ich finde es auch schön. Es gibt inzwischen schon Flughäfen, die bereiten sich richtig drauf vor. Also finde ich total schön, finde ich echt toll. Die haben dann vielleicht auch mal eine Kleinigkeit zu essen oder na, dass es ein bisschen was zu trinken gibt und sowas. Na, dass man dann wirklich auch schön Silvester feiern kann mit Hund. Also finde ich eine total klasse Idee. Also besser wie Eierlikör allemal, oder?
Ja, voll. Also auch wegen dieser Eierlikör-Thematik von allem, was du beschrieben hast. Es ist ja im Grunde genommen das Gleiche mit Menschen, wie wenn du als Mensch irgendwelche Ängste oder unschönen Gefühle mit Alkohol betäuben wollen würdest, dann sind die Symptome kurzzeitig mal weg, aber das Problem ist ja nicht gelöst.
Genau. Und der nächste Knall kommt bestimmt. Na, also das ist ja immer so.
Du hast jetzt schon viel über deinen eigenen Hund gesprochen. Ich glaube, als Hundetrainerin, Expertin verbietet sich eigentlich die Frage, hast du einen eigenen Hund? Natürlich. Die Frage ist, die viel spannender ist, meiner Meinung nach, ist, hast du noch andere Haustiere? Und begleitend jetzt dazu auch direkt mit die Frage, was begeistert dich denn an Hunden und was hat dich dazu bewogen, das Ganze letztlich beruflich auch zu machen?
Ja, also ich habe erstmal zu meinem Hund, na, also ich habe natürlich einen Hund, genau. Mein Hund heißt Termina, ist ein American Shepherd und hat auch einige Herausforderungen mit sich gebracht. Ist jetzt 6 Jahre alt, das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit zum Trainieren und daran zu arbeiten. Und Termina ist sehr charakterstark. Und unglaublich toll, also ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen, egal welche Herausforderungen ich eben die hatte. Unglaubliche Kämpferin, eine Kämpfernatur tatsächlich, viel erlebt, viel Schlimmes durch und trotzdem zurückkämpft ins alltägliche Leben hier mit mir. Ansonsten haben wir hier zu Hause noch 2 griechische Landschildkröten. Die gehören allerdings meinem Sohn. Genau. Hermine darf diese Landschildkröten hüten, macht sie auch. Also Hermine ist ein Hütehund, das heißt, na, man kennt es von Schafe, dass sich die Hütehunde davor legen, ein bisschen abgrenzen, dass kein Schaf aus der Reihe tanzt und so macht es mit den Landschildkröten. Sie passt immer auf, dass keine Schildkröte irgendwie den Bereich verlässt, in dem sie sein sollen, dass es keine abhaut. Na, das ist so ein bisschen, die würden auch nicht abhauen können, davon abgesehen, die sind natürlich auch gesichert, aber das ist natürlich für Hermine ein ganz, ganz toll, also es ist toll für sie natürlich, wenn sie da sich ein bisschen kümmern darf um die Tiere. Genau, das war es auch schon bei uns. Also zu Hause haben wir noch ein bisschen mehr, da gibt es noch Hühner und so weiter. Aber bei meinen Eltern eben, na, aber hier jetzt in der Stadt haben wir vom Raum her wirklich nur Hermine und die 2 griechischen Landschildkröten im Garten. Genau. Zu meinem Beruf, also zur Hundetrainerin, bin ich schon ziemlich früh gekommen. Also ich habe schon 2012 mit meinem ersten Hund Nero bin ich zum Trainerschein gekommen. Nero war auch ein Hund, der war anders. Nero war ein Hund, der hatte Angst vor allen. Und ich dachte mir damals, mit so normalen Hundetraining kommt man einfach nicht weiter bei so einem sehr ängstlichen Hund. Also selbst vom Reh im Wald hatte er Angst. Ne? Also er hat was geraschelt, er hatte Angst. Das war so ganz kurios mit ihm. Und ja, bei Angst kommt man mit so 0815 Sitzplatz bleib eben nicht weiter, weil Angst ist stärker wie jedes Signal. Und deswegen habe ich mich damals angefangen, für die Verhaltenstherapie im Hundetraining auch zu interessieren und mich da weiterzubilden. Habe dann auch wirklich noch mal ein Studium angefangen und mich auf Hunde spezialisiert. Und warum mache ich das bis heute so sehr gerne? Weil ich es eben faszinierend finde, dass Hunde immer ehrlich sind, offen und ehrlich in der Kommunikation. Also wer sich so ein bisschen mit Hunde beschäftigt, die sagen immer schon vorher, was sie gleich tun werden. Also sie kündigen jedes Verhalten an, egal ob es jagen, bellen, schnappen, sonst was ist. Ja, ganz egal. Sie sagen immer vorher, ich werde das gleich tun. Also sie kündigen ehrlich alles an. Und ja, lügen nicht. Und das finde ich einfach total schön. Also diese offene, ehrliche Kommunikation, die hat man ja jetzt auch nicht mit jedem Menschen. Finde ich klasse. Also finde ich klasse, die sind direkt ehrlich, sagen auch ehrlich, auch wenn sie oft nicht verstanden werden, wenn sie keinen Bock haben, jetzt irgendwie angegrapscht zu werden oder sowas, das sagen sie ja ehrlich. Na, klar, wie gesagt, oft werden sie nicht verstanden, aber sie sagen auch ehrlich eigentlich, was sie brauchen. Auch an Silvester oder bei Angst oder bei jeder Herausforderung sagen die uns eigentlich, was sie brauchen, was ihnen jetzt helfen würde und ja, kommunizieren das sehr, sehr gut mit uns eigentlich. Wir müssen nur lernen, dass zu verstehen. Und das habe ich mir so zur Aufgabe gemacht.
Also mittlerweile arbeitest du als Hundetrainerin und das Ganze, glaube ich, nicht nur offline, sondern auch online, oder? Du bietest deine Coachings ja auch online zum Teil an?
Genau. Also wir haben mehrere Online-Kurse, Online-Programme, auch zum Beispiel ein extra für Angsthunde, einen Workshop. Den kann man online machen. Der ist auch wirklich gut für die Vorbereitung für Silvester. 1:1 Training können wir auch online machen, aber natürlich auch vor Ort Training. Wir haben, wie gesagt, Online-Programme, Online-Kurse, wir haben E-Books und wir haben auch das ganz normale vor Ort Training. Genau.
Also, was wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, oder ich habe es, glaube ich, nur in der Einleitung erwähnt, dass du auch ausbildest. Und in Bezug auf deine Ausbildung gibt es ja ein kostenloses Audiobook für Interessierte, oder?
Genau. Also jeder, der sich für den Beruf des Hundetrainers interessiert, kann in das Audiobook mal reinhören. Da ist wirklich ganz genau beschrieben, wie die Ausbildung abläuft, was sie beinhaltet, was einen erwartet. Und man kann auch so rausfinden, mit diesem Audiobook, ist das auch wirklich der Weg, den ich gehen will? Also ist das auch wirklich für mich was? Oder ist es nur mal so ein kurzes, so eine kurze Idee? Oder ist es wirklich das, für was ich brenne? Will ich das machen? Man hat bei der Ausbildung bei uns immer zwei Möglichkeiten. Man kann die Ausbildung einmal für sich selbst machen. Einmal, dass man sagt wirklich, ich möchte das Wissen haben und möchte es bei meinem Hund oder bei zukünftigen Hunden anwenden. Oder ich möchte vielleicht auch mich ehrenamtlich im Tierschutz engagieren und möchte deshalb die Ausbildung machen. Das ist das kleine Ausbildungspaket, wo man wirklich auch gut, wirklich fundiert ausgebildet wird und alles über Hunde weiß zum Schluss, was man wissen muss, dass man wirklich ehrlich und nachhaltig trainieren kann mit Hunde. Und es gibt die große Ausbildung, da ist dann noch mit drin, dass man das Business, sein Geschäft aufbauen kann. Also, dass man seine eigene Hundeschule von ersten Schritt an, dass man da begleitet wird von uns und ja, dann wirklich als Hundetrainer auch durchstarten kann. Also, da ist dann die Ausbildung plus das Erfolgscoaching im Business mit drin. Also, die zwei Möglichkeiten gibt es für sich selbst oder gleich mit Zukunftsplänen.
Also, alle Links, die du jetzt auch erwähnt hast oder beziehungsweise alle Inhalte, die du erwähnt hast, werden wir schauen, dass wir die gut und kompakt in den Shownotes auf jeden Fall auch unterkriegen werden. So, jetzt in Bezug auf Hundetraining, die finale Hundefrage jetzt, die ich in diesem Interview noch stellen möchte, ist, was sind deiner Meinung nach die Top 3 Fehler in der Hundeerziehung?
Die Top 3 Fehler in der Hundeerziehung, ja, also nach meiner Erfahrung jetzt in die letzten, jetzt muss ich überlegen, wie lange arbeite ich mit Hunden zusammen? sind 13 Jahre. In den letzten 13 Jahren sind mir drei Sachen immer wieder ganz, ganz groß aufgefallen. Und das Erste, was mir am meisten auffällt, ist Symptome bekämpfen, statt Ursachen zu verstehen. Also es wäre auch so eine Sache, Eierlikör geben, statt der Ursache, der Angst auf den Grund zu gehen und daran zu arbeiten. Ich gebe einfach mal Eierlikör und bekämpfe das Symptom. Ja, das wird ganz, ganz oft gemacht im Hundetraining in ganz vielen Bereichen. Viele reagieren eben nur auf das, was der Hund jetzt gerade zeigt. Also er springt hoch, er zieht an der Leine oder bellt gerade. Und dann wird versucht, das Verhalten in diesem Moment zu stoppen. Und dabei vergessen wir oft, also wir Menschen oft, dass Verhalten eben einen Grund hat. Hunde handeln nicht aus Bosheit oder weil sie uns ärgern wollen oder weil sie stur sind oder sowas oder weil sie unerzogen sind. Ja, ist auch ganz oft so. Oh, der ist aber unerzogen, der hat jetzt Angst und läuft jetzt nicht schön an der Leine. Wenn wir die Ursache kennen, also ist der Hund überfordert, hat er Angst, ist er unterfordert, ist er unsicher, wenn wir das wissen und erkennen, können wir wirklich an der Ursache arbeiten, statt das Problem nur zu verschieben, anstatt es zu lösen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich muss mich immer fragen, warum zieht mein Hund an der Leine? Nicht einfach, er zieht an der Leine, ich blocke ihn, ich korrigiere ihn ein bisschen und irgendwann macht er es nicht mehr, sondern wirklich, warum macht er das dann? Ist er nervös? Ist er neugierig? Was steckt dahinter? Kann das einfach nicht? Hat das einfach noch nicht gelernt? Ja, ist auch eine Möglichkeit für die Generalisierung und so weiter. Oder warum kann mein Hund nicht alleine bleiben? Ja? Also ist er langweilig oder hat er Stress? Das sind zwei verschiedene Trainingswege. Das ist so der erste Punkt. Also Symptome bekämpfen statt Ursachen verstehen. Ganz, ganz großer Fehler meiner Meinung nach. Obwohl ich das Wort Fehler gar nicht so mag als Person, weil es impliziert ja immer so eine Schuldsache. Aber tatsächlich sollte man an die Ursachen gehen. Der zweite Punkt ist Inkonsequenz oder falsche Konsequenz, die ich ganz oft beobachte. Also Konsequenz wird ja oft missverstanden im Hundetraining. Das bedeutet nicht, dass man jetzt mit Strafe oder Härte kommen muss, sondern das bedeutet klare Orientierung. Also wer Regeln inkonsistent nicht durchhält, also wer Regeln nicht durchsetzt, Beispiel Hund darf aufs Sofa, wenn er trocken ist, aber wenn es draußen geregnet hat, darf der Hund nicht mehr aufs Sofa. Das versteht der Hund nicht. Ja, da muss ich eben so fair sein und eine Decke hinlegen, damit der Hund aufs Sofa kann. Ja, aber es ist eine Regel, der Hund darf aufs Sofa, also darf er auch aufs Sofa. Oder er darf eben nicht aufs Sofa, dann darf er auch nicht aufs Sofa. Das ist zum Beispiel sowas. Also wenn die Regeln inkonsistent sind, dann erzeugt das Unsicherheit und Stress beim Hund. Und Hunde brauchen halt Klarheit. Also wenn eine Regel gilt, sollte sie für alle Situationen gleich sein und immer angepasst an die Fähigkeiten des Hundes natürlich. Das ist ganz wichtig. Ne? Also auch beim an der Leine gehen. Na, wie soll der Hund an der Leine gehen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und der dritte Fehler ist für mich ganz klar zu wenig Aufbau von Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit. Also viele Menschen konzentrieren sich im Hundetraining auf Kontrolle und Gehorsam. Ganz, ganz oft immer noch. Und vergessen, dass Selbstwirksamkeit ein ganz zentraler Faktor für psychische Stabilität einfach ist, auch bei Hunden. Und Hunde, die eben keine Erfolgserlebnisse haben und selbst Entscheidungen mal treffen dürfen, also welches Spielzeug nehme ich heute zum Beispiel, ne? Das ist eine ganz einfache Entscheidung, mag ich heute den Ball oder das Kuscheltier, oder auch bei Suchspielen, kleine Aufgaben oder einfache Tricks, lernen diese Hunde ja ihre Umwelt auch aktiv zu beeinflussen. Also sie lernen durch Versuch und Irrtum. Und Versuch und Irrtum heißt nicht, dass der Mensch den Irrtum korrigiert, den der Hund beim Lernen macht, sondern dass der Hund das selber kapiert. Das ist auch, wird oft ganz oft missverstanden. Und das reduziert Angst, Frustration und Überforderung, wenn man den Hund da wirklich eigenständig lernen lässt. Und ja, wer diese Punkte beachtet, Ursachen verstehen, klare Orientierung bietet und auch Selbstvertrauen fördert, der legt wirklich die Basis für einen sehr, sehr ausgeglichenen Hund und sicheren Hund auch. Und damit ist es natürlich auch einfacher bei Herausforderungen wie an Silvester, muss man ganz klar sagen.
Ja, das war jetzt sozusagen die Abschlussfrage, zumindest was dein Expertenwissen angeht. Du kommst hier aus dieser Nummer allerdings nicht heraus, ohne eine Runde Kaffee oder Tee mit mir gespielt zu haben. Das spielt hier jeder, der interviewt wird. Aber ich habe mir für dich überlegt, also normalerweise habe ich 10 Fragen, die waren bisher immer gleich. Für dich habe ich sie extra angepasst auf die Hundethematik. Bist du bereit für meine Fragerunde?
Ja,
los. Gut, die erste Frage, die nennt sich so wie das Spiel auch. Kaffee oder Tee?
Ja, das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, mal so, mal so. Gerade bin ich totaler Tee-Fan, trinke auch morgens grünen oder schwarzen Tee. Aber ich liebe auch Kaffee und habe auch Zeiten, in denen ich keinen Tee und nur Kaffee trinke. Ich glaube, das liegt jetzt an der Herbstzeit, einfach dieses Wärmende mit Tee. Tja, im Sommer außen vor allem ist es dann oft auch der Kaffee, auch morgens der Kaffee.
Mhm. Berge oder Meer?
Ja, ganz klar Berge. Also ich brauche Bewegung, Spazieren, Natur. Also ich liebe Trails durch Wald und Gelände tatsächlich.
Ah ja. Sommer oder Wintermensch?
Sommer. Ich mag die langen Tage. Ganz klar der Sommer.
Bist du eher ein Gefühlsmensch oder eher ein Kopfmensch?
Ja, ich wäre so gern Gefühlsmensch. Ich bin eher ein Kopfmensch.
Ah, okay. Und jetzt ja. Die erste Hundefrage, also die erste Spezialfrage in der Kaffee- und Tee-Runde. Gassi gehen im Regen oder lieber ausfallen lassen?
Also mein Hund mag Regen gar nicht, aber wir gehen trotzdem raus. Also auch bei Regen muss der Hund raus, ganz klar. Spazieren gehen, raus.
Und ich glaube, von dem, was du erzählt hast mit Berge und Trail und so weiter, glaube ich, bist du, wenn du keinen Hund hättest, wahrscheinlich auch so ein Typ, der sagen würde, ey, ich gehe bei Regen einfach trotzdem raus, weil es mich nicht stört, oder?
Definitiv, ja.
Nächste Frage, Leine oder Freilauf?
Also bei uns selber ist es ja eher der Freilauf, wenn alles sicher ist. Also mein Hund läuft tatsächlich viel frei, obwohl Hunde auch an der Leine sehr, sehr glücklich sein können. Und ich sage immer, das muss man wirklich auf seinen Hund betrachten. Es gibt Hunde, die werden nie ganz ohne Leine spazieren gehen können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und man muss sich da auch nicht unter Druck setzen. Also klar, Freilauf ist was total Schönes, aber Leine ist nicht das Ende aller Dinge. Also macht an jeden da draußen, den sein Hund nicht ohne Leine laufen kann, macht euch bitte keinen Stress. Nimm die Schleppleine, die lange Leine und seid da einfach lieber in Sicherheit und lieber in der sicheren Umgebung mit euren Hund, statt euch den Stress zu machen, den Freilauf zu üben. Es klappt nie und klappt nie und ihr habt immer Sorge im Kopf.
Ja. So, das Thema Konsequenz. Hund schläft im Bett oder im Körbchen?
Mein Hund schläft tatsächlich nicht im Bett, nicht in meinen. Das hat sie noch nie gemacht. Also, aber sonst darf sie überschlafen, wo sie möchte. Da hat sie den ganzen Bereich für sich, ja.
Leckerli oder Lob?
Ja, je nach Situation, also beides. Also ich bin für Kekse. Ich belohne meinen Hund gerne mit einem Keks. Bin aber auch sehr für verbales Lob.
Ja. Welpe oder Seniorhund?
Ganz klar, alle Hunde. Alle Hunde. Alle Hunde sind, haben ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Vorzüge, sag ich mal. Welpen sind halt verspielt und süß und knuffig. Im Training kann ich tatsächlich eher was mit älteren Hunden anfangen, also mit erwachsenen Hunden, weil man mit denen einfach mehr trainieren kann, weil die schon auf einer Lernstufe sind, mit denen man mehr machen kann. Aber ja, alle Hunde. Hunde sind einfach toll.
Und die abschließende Frage in der Kaffee- und Tee-Runde. Braunes Rauschen oder Flughafen?
Ja, also da spreche ich mich ganz klar für das braune Rauschen aus. Nicht, weil, haben wir ja vorhin gehabt, Flughafen nicht okay ist. Aber der Unterschied ist, braunes Rauschen ist nachhaltiges Training und der Flughafen ist eben Management. Also für den Moment ist es dann gut, aber es ist nichts nachhaltig gelöst. Daher lieber das braune Rauschen aufbauen. Und solange das braune Rauschen noch nicht vollständig aufgebaut ist, kann man auch zum Flughafen gehen.
Ich verstehe. So, ja, wir sind jetzt am Ende. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview, dass du mir auch als Nicht-Hundemensch diese Einblicke gegeben hast. Das war wahnsinnig interessant. Ich habe sehr viel gelernt und vor allen Dingen habe ich auch sehr viel Spaß gehabt in unserer Fragerunde oder unserem Gespräch allgemein. Du bekommst natürlich jetzt auch die Chance, ein paar Links von dir zu erwähnen, wo die Leute dich finden im Internet. Und an der Stelle natürlich alle wichtigen Sachen werde ich auch in die Shownotes tun.
Ja, also wer mehr über unsere Arbeit bei JoyDogs erfahren möchte, der findet uns auf joydogs.de. Und wie schon gesagt, findet ihr da Training online oder vor Ort. Ihr findet Workshops und ihr findet natürlich auch alles über die Hundetrainer-Ausbildung. Falls ihr da Interesse habt, einfach das Audiobook runterladen und mal reinhören. Bei Fragen sind wir jederzeit gerne für jeden da. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, Facebook und auch im eigenen Podcast. Den gibt es auch noch. Genau, da teile ich regelmäßig Einblicke und eben auch praktische Tipps, Gedanken rund um gewaltfreies und modernes Hundetraining.
Genau, und was unsere Zusammenarbeit angeht, das kann ich zumindest ja auch schon mal verraten. Wir haben was geplant, nämlich eine Fragerunde, wo nicht ich die Fragen stelle, sondern wo die Leute die Chance bekommen, dir Fragen zu stellen. Aber da das Ganze jetzt auch terminlich noch nicht ganz klar ist, werde ich die Informationen später nachreichen. Vielleicht schreibe ich die in die Shownotes oder man findet sie dann auch bei mir, entweder auf Instagram oder auf meiner Webseite oder auf YouTube. Wie gesagt, ich danke dir von Herzen für dieses Interview, wünsche dir für die Zukunft alles Gute und dass du auch sehr viele Hunde aus der Angst bringen kannst mit deiner Arbeit.
Vielen lieben Dank und danke, dass ich dabei sein durfte heute, Dominik.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast, angelangt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du entspannende Klänge wie Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei.
www.worklifebalancecoach.com